Sag bloß! Der Schwäbische Alb-Podcast. Das Magazin Alblust und Schwäbischer Albtourismus nehmen Sie mit auf eine Reise über die Alb.
Hallo bei Sag bloß, dem Schwäbische Alb-Podcast. Im Studio begrüßen Sie zwei Moderatoren. Ich bin Iris Goldack vom Reutlinger Generalanzeiger und vom Magazin Alblust. Bei mir ist
Walter Knittel vom Donaubergland für den Schwäbischen Albtourismus.
Wir laden uns jedes Mal besondere Gäste ein, mit denen wir Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mit in unsere Heimat, die Schwäbische Alb, nehmen wollen. Walter, mach's spannend.
Ja, unser heutiger Gast hat vermutlich etwas erlebt, um das ihn sicherlich nicht nur ich, sondern auch manche unserer Hörerinnen und Hörer beneiden. Er hat nämlich vor 2 Jahren den großen Stevie Wonder in Los Angeles getroffen, und zwar geschäftlich. Wir klären mit ihm in dieser Folge, wie es dazu kam, aber auch, was er eigentlich so macht bei einer Firma und so einer bekannten Marke wie Hohner, die man weltweit kennt für ihre Mundharmonikas und Akkordeons.
Mit uns im Studio ist Michael Mantei aus Drossingen. Der junge Familienvater kommt vom Rande der Schwäbischen Alb, dem Donaubergland, Walters Heimat. Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir uns duzen, was in der Musikbranche ohnehin so üblich ist. Hallo Michael.
Hi.
Ja Michael, erstmal die Frage, bist du Elbler oder Rheingeschmeckter?
Also ich bin Elbler, ich bin in Drossingen groß geworden und bin zwar im Schwarzwald-Baar-Kreis in Schwenningen geboren, aber habe mein ganzes Leben eigentlich in Drossingen verbracht.
Und in Drossingen zählt man sich zur Schwäbischen Alb?
Also, wir sind die Grenze. Ich dachte eigentlich davor immer, dass wir auf der Baar sind, bis ich hier zum Podcast eingeladen wurde.
Das ist geologisch, gehört das schon fast zur Alb oder ist bei uns am Rande des Donauberglandes?
Genau.
Das hat ganz schön lang gedauert. 32 ist er, Walter, aber jetzt haben wir ihn aufgeklärt.
Genau.
Um einen ersten Eindruck von dir zu bekommen, Michael, haben wir in unserer Rubrik Blitzschnell ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Bist du bereit dafür?
Los geht's.
Deine Kids sind vermutlich schon zu groß, aber bist du als Vatertyp Windeln wechseln oder weiterschlafen?
Oh, eher weiterschlafen.
Und VfB Stuttgart oder FC Heidenheim?
Natürlich VfB.
Rauf auf einen Aussichtspunkt oder runter in eine Höhle?
Eher auf den Aussichtspunkt.
Und Bier oder Wein?
Eher Wein.
Musik hören oder selbst musizieren?
Eher selbst musizieren.
Das Akkordeon hat ja viele schöne Namen. Handorgel, Schifferklavier, Ziehharmonika, Quetschkommode, Heimatluftkompressor habe ich sogar gehört.
Oh wow.
Hast du eigentlich einen Lieblingsnamen fürs Akkordeon?
Also ich bleibe beim Akkordeon. Die Squeezebox ist auch manchmal so ein Wort, was ich gerne benutze, aber ansonsten bleibe ich klassisch beim Akkordeon.
Muss man wahrscheinlich bei Hohner.
Ja, ja.
Bestimmt.
Ich meine, die anderen werden oft eher so als Beleidigung benutzt, deswegen.
Das Instrument wollen wir auf keinen Fall runtersetzen. Zurück zum Anfang, wir wollen auflösen. Wie kam es zur Begegnung mit dem legendären Stevie Wonder? Und wie war's?
Also es gibt die NAMM Show in L.A., das ist eine Musikmesse, wo sich praktisch die ganze Musikindustrie trifft. Und dort laufen auch viele A-Level-Künstler rum. Und Stevie Wonder ist da eigentlich auch jedes Jahr. Und wir dachten uns, wir haben das dann fein eingefädelt mit ein paar Partnern, dass wir ihn versuchen, an unseren Stand zu locken. Und dann kam tatsächlich die ganze Security, hat den Stand leergeräumt und Stevie Wonder wurde praktisch an unseren Hohner-Stand hingeführt. Und dort hatten wir dann Zeit, ihm ein paar Instrumente zu zeigen. Er spielt ja Mundharmonika, die durfte er unterschiedliche Modelle ausprobieren und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Genau, und ich muss sagen, ich war am Anfang schon ein bisschen nervös, aber war dann ein ganz cooler Moment. Besonders in der Musikbranche ist es so, dass die meisten von Legenden wie Stevie Wonder träumen, denen mal zu begegnen und so weiter. Und dann ist schon immer ein cooler Moment, dass man das so ein bisschen zeigen kann. Hey, ich habe ihn getroffen, das gibt ein paar Bilder und genau.
Und der spielt jetzt immer auf Honor?
Also er spielt ja das Klavinett, kennt man von Superstition. Und er spielt auch Honor Mundharmonikas. Also gerade einige seiner bekanntesten Aufnahmen und so sind auf Honor Mundharmonikas gespielt.
Jetzt ist es aber ja nicht der Alltag. Ich glaube, da würde einem jeder drum beneiden, wenn man dann mal Stevie Wonder trifft in L.A. Wie war das am Anfang? Wie haben deine Freunde und Bekannten reagiert, als sie gehört haben, du fängst jetzt bei Honor an? Fanden die das jetzt als Drossinger cool oder weniger?
Also ich glaube, es gab unterschiedliche Reaktionen. Das Witzige ist, ich habe ja selbst als Drossinger Akkordeon gespielt und meine Eltern haben mir ein neues Akkordeon gekauft und nach 1-2 Jahren habe ich aufgehört zu spielen. Und das war dann schon ein bisschen ein trauriger Moment für sie, weil sie dachten, boah, sie haben viel Geld in das neue Honor Akkordeon investiert und jetzt hört er auf. Und als ich dann bei Honor angefangen habe, hat sich so ein bisschen der Kreis für sie geschlossen und sie haben sich gefreut. Aber manche meiner Freunde, die haben mich seltsam angeguckt, hä, was willst du bei Honor? Du, Akkordeons, Mundharmonikas, das passt irgendwie nicht. Und für mich war es halt unheimlich spannend, weil ich glaube, Deutschland hat immer eine sehr eigene Szene, die für manche vielleicht auch schräg wirken mag. Man denkt da oft an Schlager und so weiter. Aber wenn man sich die Szene weltweit anschaut, dann gibt es super spannende Seiten. Wir haben das gerade in Amerika, da spielen so viele Latinos, Norteño, machen Norteño-Musik, Tex-Mex und da ist es cool, Akkordeon zu spielen. Oder ich war vor 2-3 Wochen in Kolumbien, da gibt es ein Festival, da reisen 200.000 Menschen an, um den König des Akkordeons zu krönen.
Mhm.
Und das bekommt man hier in Deutschland nicht so mit. Und dort ist es was ganz Besonderes, was ganz Schönes. Und jetzt, wo ich bei Honor arbeite, darf ich das alles entdecken und sehen. Und das macht unheimlich viel Spaß.
Da tauchen wir nachher nochmal ein auf diese ganz unterschiedlichen Sichtweisen, den Blick aufs Akkordeon in anderen Ländern. Du hast angefangen im Online-Bereich bei Honor und bist jetzt Marketingleiter. Und soweit wir wissen und uns das vorstellen können, war Firmengründer Matthias Honor, ich glaube, wirklich ein Marketing-Genie. Er war einer der ersten, der auf ein Instrument ganz plakativ seinen Namen draufgeschrieben hat. Für alle sichtbar stand Honor auf dem Akkordeon und auf der Mundharmonika, während das bei anderen Instrumenten mal schnell im Schallloch verschwindet, wer das Instrument gebaut hat. Was glaubst du, wie gut war der Firmengründer im Marketing aus deiner Sicht?
Wir haben so intern diesen Running Gag, dass es manchmal nichts Neues gibt. Also man denkt sich irgendein Konzept aus, landet im Museum und stellt fest, ui, Honor hat es schon mal gemacht. Und das ist super spannend, weil also Honor, ich glaube, die waren so die ersten, ich will nicht sagen, die das Influencer-Marketing erfunden haben, aber er hat relativ früh angefangen mit Endorsements, mit Künstlern, mit Orchestern zusammenzuarbeiten, weil er verstanden hat, okay, es braucht Menschen, die die Brand weitertragen können. Und das war zum Beispiel, glaube ich, so ein Aspekt, was Honor sehr erfolgreich gemacht hat. Ein anderer Aspekt, wenn man die ganzen Verpackungen anschaut, die Honor erstellt hat, mit denen sie ihre Instrumente verkauft haben, dann stellt man fest, da ist für wirklich jedem was dabei. Gefühlt haben die für jede Zeitepoche, für jeden Markt, für jede Kultur was Besonderes gemacht. Aha. Und ich glaube, die Stärke von Honor war einfach, das Geniale, dass sie die Menschen da erreicht haben, wo sie waren und die Mundharmonika auch ein bisschen so zum Lifestyle-Produkt gemacht haben, dass egal wo ich bin, ich kann Musik machen, ich kann sie in meine Tasche reinstecken und habe immer ein Musikinstrument dabei.
Und damit auch so ein Stückchen Heimat, ne?
Weil ja, man sieht das ja auch. Also es gab die Donauwelle als Mundharmonika, die ja quasi entlang der Donau dann auch bis Österreich und weiterverkauft worden ist. Und da sieht man schon, wie gezielt das dann auch alles gemacht worden ist. Oder wenn man das andere traurige Kapitel nimmt, dass dann im Feld dann jeder im Ersten Weltkrieg quasi so eine Honor mit dabei hatte.
Genau, das ist ja aber trotzdem auch dieses Stückchen Heimat, was die Soldaten mitgenommen haben und warum es so attraktiv für sie war, eine Mundharmonika mitzunehmen. Klar, Matthias Huhner war da super smart, das auch jedem irgendwie mitzugeben, aber ich glaube, das ist so eine Verbundenheit, die dann selbst Soldaten mitnehmen konnten.
Ja, und dann ja auch die unzähligen Auswanderer. Und Huhner hat ja auch, wenn wir nicht ans Akkordeon, aber an die Mundharmonika denken, er ging ja so weit und hat sogar eigene Mundharmonika Formen gemacht. Also es gibt ihm für Australier in Form eines Boomerangs. Er hat Bananen gemacht. Es war sogar eins in Schiffsform. Total verrückte Formen. Er hat es erkannt, diese Individualität, das zu befriedigen.
Ja, Achtung, wir haben bei uns eine Rubrik, die nennt sich gefährliches Albwissen. Also nicht Halbwissen, sondern Albwissen. Und ich bin gespannt, ob du das beantworten kannst, Michael.
Okay.
Weißt du eigentlich, warum Matthias Huhner im 19. Jahrhundert seine Arbeit als Uhrmacher aufgegeben hat, um Mundharmonikas zu bauen? Er war seinerzeit ja noch gar nicht, das war ja nicht als Instrument wirklich angesehen oder eher sogar verpönt.
Warum er aufgehört hat? Ich meine, wir kommen aus einer Uhrengegend oder Uhrmachergegend und vielleicht war der Konkurrenzkampf zu groß und er hat sich dann nach was Lukrativeren umgeschaut. Wäre so jetzt mein Hot Guess.
Ja, ist gut. Also zumindest Albwissen.
Aber so wie er sagt, Hot Guess übersetzt, ne? Also mein heißer Tipp, ja, dein heißes Erraten, woran es gelegen haben könnte.
Traumhafte Ausflugsziele, außergewöhnliche Menschen, herrliche Fotos und tolle Restauranttipps. Lesen Sie die Alplust, das Magazin über die Schwäbische Alb. Jetzt im Handel und im Abo.
Lust auf einen Kurztrip? Rauf aufs Rad, rein in die Wanderschuhe. Die Schwäbische Alb überrascht mit Albtraufkante, Wacholderheiden und Streuobstwiesen. Zwischen Felsen und Höhlen warten Glücksmomente. Finde deine Outdoor-Auszeit auf schwäbischealb.de.
Ja, wir haben uns ein paar Halbsätze auch für dich überlegt, die wir dir abwechselnd in den Mund legen und du sollst sie ergänzen.
Die besten Ideen für die Vermarktung kommen mir,
wenn ich mit meinem Hund Gassi laufe.
Wenn ich wieder mehr Zeit für mich selbst habe, angesichts deiner Kinder, darauf zielt es ab, die sind 3 und 5, hast du gesagt.
Genau.
Dann freue ich mich auf,
ich denke, wieder mehr Bücher lesen und tatsächlich mehr musizieren.
Das Deutsche Harmonikamuseum in Trossingen muss man unbedingt besuchen, weil?
Weil es unheimlich spannend ist, weil es die Geschichte und den Ursprung, ja, Trossingens und der Umgebung erzählt. Und weil Huhner einfach so eine Weltmarke ist, dass man darüber Bescheid wissen muss.
Also über das Museum, da muss ich selbst wirklich auch noch hin. Ich bin neugierig geworden im Magazin Alplust in der Winterausgabe 2015. Da haben wir es ausführlich drin. Und das ist so spannend erzählt. Allein die Tatsache, es gab eine Zeit, weil du gesagt hast, auch die Geschichte Trossingens spielt eine große Rolle. Es gab eine Zeit, da haben von 6.000 Trossingern 5.000 für Huhner gelebt. Das ist eine unglaubliche Zahl. Ja, also da ist man sich sicher, dass das einen riesen Einfluss hatte auf die Stadt, heute Stadt.
Ja, natürlich. Ich meine, die Stadtwerdung sozusagen für Trossingen, die ja jetzt nächstes Jahr 100 Jahre zurückliegt, 1927, das kam ja vorwiegend von Huhner, oder?
Genau, also damals war Huhner, ich glaube, Trossingen hatte 6.000 Einwohner und normal gab es das Stadtrecht ab 10.000. Aber sie haben sich dann in Stuttgart gemeldet und haben gesagt, wir wollen unbedingt Stadtrecht, weil wir sind so ein wichtiger Industriezweig für Baden-Württemberg. Und man muss auch sagen, Klingenthal, was so ein bisschen die Konkurrenzstadt von Trossingen war, weil es da einfach auch super viele Mundharmonika-Hersteller gab, die hatten schon Stadtrecht. Mhm. Und um da nicht abgehängt zu werden, war das super wichtig, dass Trossingen auch zu einer Stadt wird. Und wenn man sich tatsächlich Trossingen anschaut, dann hat sich ja die ganze Stadt um Huhner entwickelt. Es sind so viele Menschen zugezogen, weil Huhner einfach ein super wichtiger Arbeitgeber war. Wir haben auch das Bähnle, das hat auch Huhner inszeniert, dass es gebaut wird und so weiter, weil die Instrumente raus in die ganze Welt gehen mussten. Und das ist dann super spannend, als Trossinger zu verstehen, wie kam es eigentlich dazu.
Wie reagiert Honor oder wie reagiert ihr auf aktuelle Veränderungen, zum Beispiel jetzt bei den Hörgewohnheiten, auch durch die Digitalisierung verändert sich ja auch viel. Oder auch, wenn man sich das anguckt, im Vereinswesen ändert sich ja auch relativ viel. Es gibt nicht mehr so viele Vereine oder die werden älter. Gibt es da für euch in der Strategie dann Überlegungen, wie man da mit umgeht?
Also ich glaube, dass wir das, was Matthias Honor ins Leben gerufen hat, einfach weiterleben, indem wir schauen, wie kann man die Szene weiterentwickeln? Ich glaube, eines der, vielleicht noch um zurückzukommen, warum er so genial war, er hat auch Märkte geschaffen. Er hat nicht immer nur abgewartet, bis die Nachfrage da war, sondern er hat dann geguckt, okay, wie kann man vielleicht Literatur schaffen, um das anzutreiben? Und dann gab es diesen Honor Verlag oder er hat auch mit Schulen gegründet und so weiter. Und eine Philosophie von uns ist zu schauen, wie man die Szene weiterentwickeln kann. Und wir haben zum Beispiel vorletztes Jahr neue Akkordeons in unterschiedlichen Farben rausgebracht. Das war auch so ein Schritt, um zu sagen, okay, die Orchesterszene, die muss nicht immer dunkel schwarz sein mit schwarzen Akkordeons, sondern die darf auch bunt, wild, frisch sein und die Akkordeons sind in 10 unterschiedlichen Farben und ich kann dann eine Farbe rauspicken, die zu mir passt, wo ich mich vielleicht nicht verstellen muss. Und genau, als wir es damals gelauncht haben, haben wir es dann auch mit einem poppigen Song rausgebracht, der einfach so das Akkordeon auch anders positionieren soll.
Und merkt man das, dass jüngere Leute wieder mehr Akkordeon spielen oder Mundharmonika oder so?
Also ich habe das Gefühl, dass wieder die Gen Z und so sagt, hey, das Instrument ist so anders, das ist wieder cool. Also es gibt zum Beispiel die Balkan Andrea, die kommt aus Rumänien, die geht gerade auf TikTok super viral und die spielt auf irgendwelchen Techno-Festivals Akkordeon. Ich habe jetzt gesehen, die war bei der letzten Aldi-Werbung oder Lidl-Werbung dabei. Das ist dann super cool zu sehen, dass junge Leute wieder sagen, das Instrument ist so anders, das kennen wir nicht und ist ein cooles Instrument und Offenheit dafür zeigen.
Von der Qualität ist aber ein Akkordeon einfach auch wirklich was Besonderes. Weißt du, wie viele Arbeitsschritte es braucht, um ein Akkordeon herzustellen?
Also ich kenne super viele Arbeitsschritte. Ich habe die ehrlich gesagt nie gezählt. Ich meine zu wissen, dass ich mal gehört habe, dass es über 2000 Bauteile gibt.
Wow.
Genau, also spricht schon dafür, dass super viel Handarbeit ist, ein Akkordeon zusammenzusetzen.
Mhm. Ja, Michael, weißt du das? Wie verbreitet ist denn das Akkordeon in Deutschland oder speziell auch in Baden-Württemberg?
Also das Akkordeon müsste eigentlich das Instrument der Schwäbischen Alb sein, weil wir haben, es müssten so an die 60% der Akkordeonorchester kommen aus Baden-Württemberg. Und es liegt natürlich einmal an der Nähe zu Honor, weil Honor auch super viel gemacht hat. Also ist in der Region eigentlich super stark vertreten.
Also das schwäbische Instrument per se.
Genau.
Super. Aber wenn Trossing so an der Grenze liegt, ne, dann ist vielleicht auch im Schwarzwald, gibt es glaube ich auch ein paar Akkordeonspieler.
Ja, warte noch.
Das sagen wir ganz leise. Aber Schwäbische Alb, also wir sind dafür, dass das Instrument der Schwäbischen Alb ist. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir nochmal in das Vallenato-Festival in Kolumbien ein bisschen einsteigen. Also zum einen hast du uns im Vorgespräch gesagt, ihr baut sogar andere Instrumente, also die Akkordeons, die dorthin gehen, sehen ein bisschen anders aus. Und dann ist aber das Vallenato-Festival viel mehr als jetzt einfach nur, da treffen sich die Leute und machen Musik. Nimm uns da mal mit.
Genau, also die meisten oder die Akkordeons, die man hier in Deutschland kennt, sind eigentlich die chromatischen. Früher hat man hier auch viele diatonische gespielt, aber das hat sich ein bisschen verlaufen. Die ganzen Lateinamerikaner, die spielen diatonische Instrumente und für die bauen wir die. Die sind etwas kleiner, sind nochmal, ja, auch von der Stimmung ein wenig anders. Vor ein paar Wochen war ich in Kolumbien beim Vallenato Festival und es ist super spannend. Da reisen 200.000-300.000 Menschen hin, um dieses Festival zu erleben. Und die Menschen dort haben ihre eigene Musik. Also es gibt diese Vallenato-Musik, da ist Akkordeon Teil davon. Das Akkordeon kam damals über Handelswege, also wurde vermutlich von Seefahrern eingetauscht und kam dorthin. Das Witzige ist es sogar im Landesinneren. Also das müsste dann tatsächlich Händler mitgenommen haben. Und dort ist wirklich eine Identität um diese Musik entstanden. Also die Menschen haben ihre eigene Musik, die haben ihre eigene Kleidung, die Männer haben zum Beispiel so Stofftaschen oder viele Leute tragen dort Hüte. Dann gibt's dort eigene Kleider, die die Frauen tragen. Und egal, wo man hingeht, man hört diese Vallenato-Musik im Auto, im Radio, von den Straßen, von Bars, von der Bühne. Also der Haupteck war in so einem Kolosseum, wo 40.000 Menschen reinpassen. Und da ist einfach so viel los, dass da wahrscheinlich 40, 50 Konzerte zur selben Zeit stattfinden, weil nicht alle in dieses Kolosseum reinpassen und viele Musiker spielen dort 4 bis 5 Acts. Und es war super spannend zu sehen, weil ich mich dann auch gefragt habe, was macht uns auf der Schwäbischen Alb eigentlich aus? Haben wir unsere eigene Musik? Haben wir unsere Instrumente? Haben wir unsere Hüte? Haben wir unsere Taschen? Das wäre vielleicht eine spannende Frage.
Aber jetzt, die Kolumbianer spielen nicht alle auf einem hohen Akkordeon, oder?
Doch, das Spannende ist, dass wir dort wahrscheinlich einen Marktanteil von locker über 95% haben.
Wow.
Und die Menschen dort sagen, die Stimme des Tals ist Hohna. Also die Stimme, die ganze Region ist ein Tal und Hohna ist eigentlich diese Stimme, wie sie kommunizieren, wie sie sprechen können, und das ist super spannend für uns.
Das wäre das auch fürs Donautal und
genau.
fürs Lautertal, für die Täler auf der Schwäbischen Alb.
Genau.
Und ich glaube, man hätte schon traditionelle Linien, wo man da anknüpfen könnte, weil die frühere traditionelle Volksmusik tatsächlich jetzt nicht im Sinne des organisierten Musizierens, sondern tatsächlich der individuell auf den Dörfern durchaus ja gerade im 20. Jahrhundert oder im frühen 20. Jahrhundert ja sehr viel dann auch Harmonikas verwendet hat.
Ja, wir müssten das zurückbringen, weil ich glaube, dass viele junge Leute die Songs nicht auswendig können. Ich habe ja auch unterschiedliche Lieder gehört und ich weiß, okay, das kommt aus der Region und so, aber ich könnte jetzt nicht frei heraus singen und das fehlt, glaube ich.
Ja.
Ja, da sind viele Stränge bei uns natürlich abgerissen. Das ist für uns, glaube ich, auch so schön, ja, diese organisierte Musiziererei ist ja im 20. Jahrhundert. Das ist eben auch das Thema mit den Vereinen. Ist ja vieles, was so spontan improvisiert, ja auch früher in Gaststätten oder bei Festen gespielt worden ist, stelle mir so ähnlich vor wie in Kolumbien, wo man dann eben vielleicht auch individuell spielt oder dann so als kleine Gruppe und ja, nicht so als Verein, der auftritt.
Also ich glaube, das muss sozusagen individuell sein und irgendwo, das muss jeder in sich tragen. Also wir haben, teilweise wurden wir eingeladen, mal zu einem Frühstück bei einem Akkordeonbauer, und wir kamen da an, die haben erstmal Musik gemacht, wir haben erstmal gesungen, getanzt und es war super spannend, weil es sozusagen in diesem kleinen Hinterhof war, wo die erstmal ihre Lieder gesungen haben und dann teilweise auch improvisiert haben. Also die haben uns dann in die Texte eingebaut und so weiter.
Super. Das Akkordeon ist Instrument des Jahres 2026. Ja, das ist so ein bisschen wie der Vogel des Jahres,
genau.
Ja, und all solche Dinge. Habt ihr das gemerkt? Profitiert ihr davon, dass das Akkordeon so ausgelobt wurde?
Also erstmal gab es super viel Presse am Anfang des Jahres, die sich für uns interessiert hat, die uns in den Fokus gestellt hat, was natürlich wunderschön für uns war und auch fürs Akkordeon, dass es wieder mehr Sichtbarkeit bekommt. Und man merkt schon, dass viele, besonders ältere Leute, wo vielleicht das Akkordeon mittlerweile auf dem Dachboden gelandet ist oder irgendwie verstaubt ist, dass die Instrumente wieder ausgepackt wurden, dass wieder mehr musiziert wurden, dass manche jüngere Leute auch ja auf die Idee kamen, meine Oma oder mein Opa hat Akkordeon gespielt. Und auf der anderen Seite gibt es super viele Festivals, wo auch Akkordeonspieler eingeladen werden. Und das ist natürlich dann auch schön, dass es mehr Sichtbarkeit fürs Akkordeon gibt.
Ihr macht ja relativ viel, auch was so Veranstaltungen angeht, die Unterstützung, wenn man das so sieht, World Harmonica Festival in Drossingen alle 4 Jahre. Das ist ja wirklich die Weltmeisterschaft der Harmonikaspieler, kann man das so sagen, oder?
Genau, also das sind tatsächlich die Olympischen Spiele. Das findet alle 4 Jahre statt. Und wenn da jemand gewinnt, wird das praktisch in Lebenslauf aufgenommen. Also das war super spannend. Ich war ja in der Organisation letztes Jahr beteiligt und wir hatten 150 Gäste aus Hongkong, 100 aus Taiwan, und es kommen Spieler aus der ganzen Welt angereist, um an World Harmonica Festival teilzunehmen. Wir hatten Spieler aus 20 bis 30 Nationen da. Die ganze Stadt war voll mit Mundharmonikaspielern. Allein als wir das Festival bekannt gegeben haben, waren alle Hotels ausgebucht. Mhm. Also es ist wirklich eine Herausforderung für uns als Veranstalter, die ganzen Leute unterzubringen. Mhm. Wir müssen extra Bustouren planen, dass wir die Leute von A nach B bewegen können und natürlich die ganzen Menschen zu treffen, die Musik, also aus allen Ländern ist was dabei, ist super.
Und dann ist Musik die universelle Sprache, ne, bei so vielen Nationen.
Also ich denke, das Schöne ist zu sehen, wie Musik verbindet und wie ein Instrument verbinden kann und dass dann so viele Nationen in Trossingen vertreten sind und ja, man sich gemeinsam austauscht, gemeinsam Musik macht und das ist super spannend.
Ich denke, das ist in der Welt noch bekannter als auf der Schwäbischen Alb. Das ist, glaube ich, noch nicht so bekannt, dass dieses World Harmonica Festival wirklich alle 4 Jahre da stattfindet. Und da, glaube ich, wäre in der Region sicherlich auch noch Luft nach oben. Auch wenn wir das wirklich touristisch auch merken, was da passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe selber bemerkt, dass ich mit manchen Freunden irgendwie dann angefangen habe, darüber zu erzählen und so. Und dann haben die erstmal die Brücke geschlagen. Jetzt wissen wir, warum das Konzerthaus 4-5 Tage beleuchtet wurde, warum so viele Busse davor standen und so. Und ich habe auch einige Freunde und Familie eingeladen, die zum ersten Mal dieses Jahr dabei waren. Und für sie war es spannend. Also definitiv. Also
Trossingen ist ja eine Musikstadt und sie bekennt sich ja auch so. Da gibt es ja viele Einrichtungen, die ja ursprünglich auch mit Horn oder mit Akkordeon zu tun haben, ob das die Hochschule ist oder das Konservatorium. Und es gibt ja dieses Jahr dann Ende Oktober nochmal eine Veranstaltung, die, glaube ich, auch spannend ist, die Harmonica Masters Workshops. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also tagsüber finden unterschiedliche Workshops statt und auch spannend für Leute, die Mundharmonika erst lernen wollen. Und abend gibt es dann immer Konzerte im Kesselhaus. Also die sind super spannend, auch Blues-Sessions, wenn jetzt jemand schon weiter auf der Reise ist und vielleicht die Mundharmonika besser beherrscht, könnte diese Person da auch mitspielen.
Also das Kesselhaus ist ja wirklich eine coole Location, das muss man ja wissen. Das hat ja alles auch Horner Geschichte, also dieses Horner Areal, wo das Museum steht und das Kesselhaus ist schon spannend. Also das, glaube ich, ist es dann offen für alle oder ist das...
Genau, also man kann sich praktisch Tickets kaufen für die Workshops und für die Abendkonzerte und dann ist es für jeden frei zugänglich.
Das wäre für uns auch was, dass wir da Mundharmonika lernen.
Genau, eine Donauwelle mitnehmen und unser Glück versuchen und dann Tomaten oder Tantiemen. Ich weiß es nicht, was auf uns zukommt, Walter. Du hast vorher, Michael, gesagt, bei der Frage Musik hören oder Musik machen, dass du musizierst. Also wir setzen natürlich voraus, es ist nicht ein Flügelhorn, was du spielst, sondern...
Also ich habe tatsächlich, ist auch eine witzige Story, ich habe 10 Jahre Akkordeon gespielt und dann habe ich eigentlich kein Musikinstrument mehr angefasst. Ich habe mich dann, habe die Kamera in die Hand genommen, habe mich halt irgendwo zum Marketer, Fotograf und so entwickelt. Und erst als ich bei Hohner wieder angefangen habe zu arbeiten, bin ich zurückgekehrt. Also ich nehme jetzt tatsächlich als Hohner-Mitarbeiter, kann man während der Arbeitszeit Unterricht nehmen.
Was?
Also ich nehme jetzt wieder Unterricht.
Die auch freie Mitarbeiter.
Genau, und ich nehme tatsächlich jetzt wieder Akkordeonunterricht. Ich habe auch von meinem Onkel ein paar Jahre Gitarre gelernt und 2 Jahre auch so ein bisschen Mundharmonika-Unterricht im Unternehmen genommen. Also das heißt, ich spiele jetzt schon ein paar Instrumente.
Also du bist deine eigene Band. Je nachdem, worauf man Lust hat, kann man dies oder das Instrument dir in die Hand drücken. Toll. Ich glaube... Wir
sind schon weit durch,
schon weit
aber so die letzte Frage noch.
Die letzte Frage. Also wir haben eine Frage, die wir gern zum Abschluss stellen, um so ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken, um so ein bisschen Trossingen zu verlassen. Bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen abhängig ja noch auch vom Radius, den die Kinder mitmachen. Wenn die kleiner sind, kann man mit denen nicht epische Fahrten unternehmen. Hast du auf der Schwäbischen Alb ein Ziel, von dem du sagst, Mensch, da möchte ich jetzt wirklich zeitnah mal hin, das wollte ich mir schon lange angucken und das nehme ich jetzt in Angriff?
Als ich hierher gefahren bin, bin ich ja durch Tübingen und Reutlingen gefahren und ich habe in Tübingen studiert. Und damals habe ich angefangen, meine Frau zu daten und wir haben uns oft zwischen Trossingen und Tübingen, also in Balingen oder in Hechingen bei der Burg Hohenzollern getroffen und hatten dort auch ein paar Dates. Und ich glaube, das wäre jetzt so ein super Ziel für meine Family, auch für die Kids, das mal zu erleben. Genau, ich glaube, das nächste Ziel müsste so die Burg Hohenzollern sein.
Ja, die Kids sind ja wahrscheinlich auch im genau richtigen Ritteralter, ne? Genau, die werden Ritter werden wollen. Ja. Hört sich doch gut an.
Michael, wir danken dir, dass du bei uns in der Folge warst und danken auch für das spannende Gespräch. Und wenn du nächstes Mal mit Stevie Wonder zusammentriffst, kannst du auch schöne Grüße bestellen von der Schwäbischen Alb.
Oder uns vorher anrufen, genau. Wir fahren mit. Ja. Fliegen mit, genau.
War super spannend, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von Sag Bloß, der Schwäbische Alb Podcast, ist am Freitag in 2 Wochen auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Schalten Sie ein. Zu Gast ist Konzertpianistin und Sportwissenschaftlerin Henriette Gärtner. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Sag Bloß! Der Schwäbische Alb Podcast. Hundert Prozent Alb.